Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Einen guten Abend. Schwerpunkt unserer heutigen Sendung ist der Stoff, aus dem die Bücher sind. Wer verfasst sie? Wie viel Mensch steckt darin? Und wer wird sie in Zukunft schreiben? Die Themen im Einzelnen. Der Wahnsinn führte die Feder. Eine Tagung über Literatur und Psychologie. Diese Lieder schrieb das Leben. Wilhelminische Literatur aus dem Rinnstein. Trolle, Feen und Berserker. Ein Interview darüber, wer die Märchensagas des Mittelalters verfasst hat. Ist künftig alles Schreiben künstlich? Eine Tagung über Literatur und künstliche Intelligenz. Und schließlich zum Schluss der Sendung das geistige Erbe der Frankfurter Schule, ein Forschungsprojekt über die Schülerinnen und Schüler Theodor W. Adornos. Der Irrsinn des Krieges, der Größenwahn von Despoten und Präsidenten, der Verfolgungswahn der Verschwörungsapostel. Wird die ganze Welt verrückt? Man könnte es meinen, aber natürlich ist der Wahnsinn so alt wie die Menschheit. Und Dichter haben ihn schon früh beschrieben. Ja, manche von ihnen litten selbst unter Wahnvorstellungen. Es lohnt sich also, den Wahnsinn in der Literatur zu betrachten. Und so hat der Freiburger Arbeitskreis Literatur und Psychoanalyse am vergangenen Wochenende eine Tagung dazu ausgerichtet. Dörte Hinrichs ist dabei gewesen und war gepackt von dem Wahn, der aus Büchern spricht.
Wer nicht verrückt wird, der ist nicht normal.
Wie viel Verrücktheit ist normal? Wo endet die Vernunft und wo beginnt der Wahn? Es kann spannend sein, sich diese Fragen zu stellen, gerade wenn Schriftsteller die Grenzen ausloten. Wenn man als Leserin fasziniert Cervantes Don Quixote in den Wahnsinn folgt, oder bei der Lektüre von Thomas Pynchons Gravity's Rainbow von 1973, einer Parabel auf den Zweiten Weltkrieg, fast wahnsinnig wird in diesem postmodernen Labyrinth verwirrender Erzählfäden und Zeitüberschneidungen. Die darin geschilderte Orientierungslosigkeit der Nachkriegszeit lässt sich problemlos auf die Gegenwart übertragen. Und eine Botschaft könnte sein, so die Psychoanalytiker Peter Wasitz und Joachim Kirchenhoff in ihrem Einführungsvortrag, sich nicht in Warnsysteme zu flüchten, die unheimliche Gegenwart auszuhalten.
Wir haben ja so gesellschaftliche Verhältnisse im Augenblick, wo man vielleicht zu Recht sagt, das sind verrückte Umstände, also wie die Corona-Pandemie, die einen in so Grenzsituationen gebracht hat, der Krieg. Und die Aggression gegen die Ukraine, also auch da hat man den Eindruck, da ist etwas aus der Spur geraten und in dem Sinne auch wirklich verrückt. Also insofern ist dieses Thema des Wahnhaften, ich glaube, ein aktuelles Thema.
Sagt Professor Joachim Kirchenhoff, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in Basel. Wie der Größenwahn in einer Gesellschaft, verspricht auch der private Wahn dem bodenlosen Individuum imaginären Halt und eine Entschädigung für die Erbärmlichkeit seiner Ausweglosigkeiten, Kränkungen und Erniedrigungen. Dem Wahnsinn, trotz aller Zerstörungskraft, die ihm auch innewohnt, konnten die WissenschaftlerInnen durchaus Sinn abgewinnen. Denn er kann eine Form sein, schwerste Erfahrungen zu bearbeiten und auch künstlerisch-kreatives Potenzial zur Entfaltung bringen. Bis zu einem gewissen Grad ist der Wahn sogar normal.
Ich denke, keiner kommt durch sein Leben ohne Momente zu haben, Situationen zu haben, in denen er sich völlig verrückt fühlt, mit aller Angst und mit aller Lust, die damit verbunden sein kann. Und gleichzeitig kann man so aber nicht existieren und ist orientiert an der Normalität. Normalität gibt einen Anker, Normalität gibt ein Geländer. Wir wollen alle normal sein. Gleichzeitig sind wir lebendige Wesen mit Begierden, mit Sorgen, auch mit neuen Ideen, wünschen, dass Dinge sich verändern. Und dazu braucht es auch diese Momente des Verrücktseins.
Der Kinder- und Jugendpsychiater Johannes Döser aus Essen führte als Beispiel den Liebeskummer an. Wer ihn erlebe, habe oft das Gefühl, vorübergehend neben sich zu stehen, die Orientierung oder gar den Boden unter den Füßen zu verlieren.
In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn. Man muss sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten und zu pflegen.
Wusste Goethe. Sigmund Freud hat zwischen drei Formen des Wahns unterschieden. Dem nächtlichen Traum als Wahn des Normalen, dem kurzen Wahn, den etwa Odysseus angekettet am Schiffsmast beim Passieren der Insel der Sirenen erlebt, und dem chronischen Wahn, der Paranoia mit ihren geistreich ausgesponnenen Absurditäten.
Psychotische Erfahrungen sind Grenzerfahrungen auch in zwischenmenschlichen Begegnungen. Also wenn man jetzt als typisches Wahn erleben die Beeinträchtigungs- oder Verfolgungsidee nimmt, dann ist ja die Grenze zwischen mir und dem anderen flüssig geworden. Also all diese Grenzerfahrungen sind natürlich enorm wichtig. Und die Literatur hat eine ganz andere Möglichkeit, darauf anders, also eben in nicht klinischen, nicht, das heißt auch nicht bewertenden Kontexten, darauf einzugehen, sondern das erstmal darzustellen, wie unvertraut, wie unheimlich, wie beängstigend es auch ist, aber auch sich einen Reim daraus zu machen, woher das kommt.
Zwischen Himmel und Höllenfahrt, Zerstörung und Erlösung bewegt sich das Denken des Psychotikers. Das macht ihn schon seit der Antike als literarische Figur für viele Autoren reizvoll. Joachim Küchenhoff?
Also bei Homer, das ist ja schon sehr eindrucksvoll. Also die Gestalt des Ajax, der eine Manie entwickelt und dann in seiner Verblendung, weil er nicht aufhören kann, sozusagen zu rasen gegen die Gegner, die Schafe umbringt und nachher, weil er sich so schämt, sich selber tötet.
Der Dichter Euripides wiederum hat 431 vor Christi in seiner Tragödie Medea die von ihrem Mann Jason verlassene und in den Wahnsinn getriebene dargestellt. Auch wenn die Griechen damals noch gar kein Wort dafür hatten. Professor Juliane Prade-Weiß vom Lehrstuhl für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni München hat die verschiedenen Formen des weiblichen Wahnsinns in der Tragödie analysiert.
Es gibt, je nachdem natürlich, welche historischen Texte man sich anschaut, tolerierbaren, integrierbaren Wahnsinn und solche, der zu weit geht. Und in den griechischen Texten, in der Oristie zum Beispiel, ist tolerierbarer Wahnsinn ist so etwas wie prophetische Besessenheit. Das wird ja auch zumindest literarisch und tatsächlich sozial funktional gemacht. Also es gibt dann Weissagungen und das können natürlich Männer und Frauen, das ist kein rein weibliches Phänomen. Und ein als nicht mehr tolerierbar dargestellter Wahnsinn ist eben der von Mörderinnen, Gattenmörderinnen wie Klytämnestra oder Medea, die ihre Kinder umbringt.
Was fasziniert gerade so am weiblichen Wahnsinn, dass er Gegenstand so vieler antiker Tragödien oder auch von Shakespeares Dramen ist? Und dass später im 19. Jahrhundert sogenannte Hysterikerinnen als Schauobjekt in der Medizin oder beliebtes Motiv in der Malerei fungieren.
Alles, was exorbitant ist, über das Normale hinausgeht, hat einen Betrachtungswert. Und vor allen Dingen so etwas wie Gattenmörderin oder Kindsmörderin, Medea, Klytämnestra, sind bedrohlich und unheimlich. Und in der Inszenierung, sei die im Theater oder auf dem Bild, gibt es diese Distanz, die sicherstellt, man kann sich diesem Bedrohlichen, diesen absolut sozusagen exorbitanten Emotionen annähern. Man kann es so ein bisschen versuchen zu fühlen, könnte ich den Gatten umbringen? Aber es gibt genug Abstand von der Bühne, vom Gemälde, um klarzumachen, nein, natürlich, das wäre ein Exzess.
Theater und Literatur können auch dem Erkrankten helfen, sich von seinem Leiden zu distanzieren. Das erkannte schon der Arzt und Sozialreformer Johann Christian Reil, der 1808 den Begriff der Psychiatrie einführte. Johannes Döser?
Reil war ein berühmter Psychiater in Halle und hat das Tollhaus, das damalige Irrenhaus, verwandelt in ein modernes Sanatorium. Die hatten zum Beispiel ein Theater auch gehabt. Das war wichtig, dass die Patienten auch Theateraufführungen bekamen. Goethe war bei der Einweihung damals dabei und hat sogar Verse geschrieben zur Einführung.
Reil räumte dem Theater und der Dichtung einen hohen Wert ein für den Genesungsprozess. Und auch die Methode des Psychodramas fand damals schon erste Anwendung. Achim Geisenhans-Lücke, Professor für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni Frankfurt am Main, hat den Irrsinn der Deutung von Paranoia bei Kant, Freud und Nabokov untersucht. Besonders eindrucksvoll ist hier die Geschichte des Gerichtspräsidenten Daniel Paul Schreber. Der veröffentlichte 1903 seine Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken.
Das war also jemand, der ein sehr hohes juristisches Amt innehatte. Der ist paranoid erkrankt und eingewiesen worden in die Klinik und hat extreme Wahnvorstellungen gehabt, hat die verschriftlicht und mithilfe dieser Autobiografie sozusagen seine Entlassung aus der Psychiatrie bewirken können, ohne geheilt worden zu sein, und hat in dieser Schrift eigentlich das erste Mal für Freud offensichtlich sozusagen das auf den Punkt gebracht, was die Paranoia eigentlich ausmacht, nämlich eine bestimmte Form der religiösen, sexuell motivierten Fantasie. Und Freud hat diese Schrift gelesen wie ein offenes Buch, sozusagen, aus dem heraus er die Funktionsweise, die Symptombildung der Paranoia eigentlich erklären kann.
Das Problem, das sich Freud damit aber eingekauft habe, so Geisenhans Lücke, sei, dass er als Deuter dieses Buches in eine extreme Nähe zum Patienten und Autor geriet, den er selber aber nie getroffen hatte. Der Wahnsinn kann, wie etwa im Fall von Schreber, nicht heilbar, aber dennoch beschreibbar und erhellend sein. Fantasie, Scharfsinn und Witz, so eine Essenz der Freiburger Tagung, sind in der Wahnwelt wie in der fiktionalen Welt anzutreffen und schaffen eine Gemeinsamkeit zwischen dem Paranoiker, dem Analytiker und dem Schriftsteller. Ein Sinn, der im Wahn liegen kann, ist die Schaffung einer eigenen kreativen Welt, als einzigen Ausweg aus der realen Welt. Adolf Wölfli, ein Zeitgenosse Freuds, ist dafür ein Beispiel. Er war halbwaise, der 1890 wegen versuchter Vergewaltigung im Zuchthaus saß, rückfällig wurde und mit der Diagnose Schizophrenie schließlich 35 Jahre in der psychiatrischen Klinik Waldau bei Bern lebte. Aus dem einstigen Landarbeiter, Bauhandlanger und Totengräber wurde ein Maler, Dichter und Komponist.
Jeder Mensch braucht einen Raum, in dem er existieren kann. Und bei dem Wölfli waren es diese 7 Quadratmeter des Zimmers, das er hatte. Er war ja ein berühmter Künstler schon geworden. Er hatte auch was gegolten in der Anstalt. Er hatte eine Lebensgrundlage, er konnte leben. Aber er brauchte schon seine Produktivität, um sich einigermaßen stabil zu halten.
Beschreibt ihn Johannes Döser. Mit seinen Zeichnungen, Erzählungen und Gedichten habe Wölflis Wahnsinn ein Ventil und eine Verankerung gefunden, gab er seiner Existenz einen Sinn. Seine Werke wurden später in Paris und 1972 bei der Documenta in Kassel gezeigt. Eine enorme literarische und musikalische Produktivität zeichnet viele Künstler aus, bei denen die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn fließend ist.
Auch Hölderlin hatte dann sein Auskommen, aber irgendetwas ist da innerlich zerbrochen. Die Fähigkeit, diese enorme Spannung eines künstlerischen Prozesses zu halten, das war dann so bei Hölderlin zum Beispiel nicht mehr möglich oder auch bei Robert Schumann nicht mehr. Hölderlin wurde in der Psychiatrie behandelt, in Tübingen, bei Autenried, das war damals eine moderne Psychiatrie. Schumann wurde in Bonn behandelt, in Endenich. Und es war aber auch ein Schutz, weil ein Leben außerhalb der Psychiatrie dann nicht mehr möglich war.
Zuvor hatte sich der Zustand des Komponisten täglich verschlimmert. Clara Schumann schrieb:
Nachts stand Robert immer wieder auf und schrieb ein Thema, welches ihm die Engel vorsangen. Dabei hatte er so viel Klarheit des Geistes, dass er ebenso rührende wie ergreifende Variationen machte.
Die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, bevor ein kollektiver Wahn in den Ersten Weltkrieg führte, gilt als eine Glanzzeit Deutschlands, eine Epoche des Friedens. Das Reich prosperierte, doch die sozialen Gegensätze waren immer noch drastisch. Der Journalist Hans Ostwald hat sich damals die Schattenseiten des aufstrebenden Landes genau angesehen, sich unter fahrende Handwerker, Diebe und Dirnen gemischt und literarische Zeugnisse ihrer Existenz in den düsteren Winkeln der Städte gesammelt. Was er dann als Lieder aus dem Rinnstein publizierte, ist eine außergewöhnliche Alltagsliteratur und zugleich eine Sozialdokumentation der wilhelminischen Zeit. 2 Literaturwissenschaftler haben sie kürzlich neu herausgegeben. Doris Arp stellt sie vor.
Kaiserwetter. Breite Hüte, Schirmchen, lange Kleider, Frack und Zylinder. Wilhelminisches Flanieren. Berlin um 1900 strahlt im Glanz einer verlockenden Großstadt. Über dem Norden der Stadt ist der Himmel grau und überhaupt selten zu sehen zwischen den hohen Schornsteinen und elenden Mietskasernen. In der Hoffnung, ihr Glück zu machen, landeten damals abertausende Menschen in den Elendsquartieren und dunklen Gassen der überforderten Großstädte.
Also diese Winkel, die wirklichen Schmutzwinkel ganz unten, da blühen Disteln wunderschön.
Findet Heiner Böhnke, emeritierter Literaturwissenschaftler der Goethe-Universität Frankfurt. Blaublühende Distel nennt er, angelehnt an die blaue Blume der Romantik, die derben, stacheligen Lieder und Gedichte, die man damals in den Spelunken und Gassen hören konnte. Der Journalist Hans Ostwald hat sie Ende des 19. Jahrhunderts aufgelesen und als Lieder aus dem Rinnstein veröffentlicht. Zum Beispiel dieses Berliner Dirnenlied.
Eines Abends nach dem Sturm ging ich um den Juliusturm. Kam de stolze Sitte her. Kleinet Mädchen, komm mal her. Berlin, oh wie süß ist dein Paradies, der de Freunde kennt, die man Sitte nennt. Ehne Vaterstadt schneid gehuren hat. Schwamm drüber, tralala.
Rund 250.000 Frauen und Männer lebten um 1900 auf den Landstraßen und in dunklen Ecken deutscher Städte. In der Wahrnehmung der bürgerlichen Gesellschaft tauchten sie nur in der Kriminalstatistik auf oder romantisiert auf einigen Theaterbühnen.
Es gab ja auch damals schon die Vagabundenromantik, schönes, freies Leben. Es war natürlich ganz anders. Viele auf der Straße waren Handwerker, waren Gesellen. Damals gab es nur Saisonarbeit. Und die restliche Zeit hatten die nichts. Das heißt, sie waren auf die Straße angewiesen. Und es waren ja nicht die Dümmsten.
Aber sie sahen elend und verkommen aus und galten als lasterhaft und kriminell, erzählt der Literaturwissenschaftler Hans Sarkovic, der zusammen mit Heiner Böhnke die Rinnsteinlieder jetzt neu editiert und kulturwissenschaftlich eingeordnet hat. Der Journalist Ostwald kam selbst aus einer ärmlichen Industriearbeiterfamilie in Berlin und ging nach einer Goldschmiedelehre als Geselle auf die Walz. Schnell habe er erkannt, wie viele intelligente, interessante Menschen damals als Vagabunden umherzogen und wie viel Elend sie aushielten.
Aber dass es gleichzeitig auf der anderen Seite ein großes literarisches Bestreben gab, diese eigene Situation in Reimform zu fassen und sich selbst zu vergewissern, wir sind nicht der letzte Abschaum, sondern wir haben eine eigene Kultur.
Ihre Dirnen- und Kundenlieder waren eine Art Überlebensmittel. Der junge Ostwald entdeckte in ihnen eine ganz eigene Schönheit und Kraft, jenseits der verklärenden Romantik der Brüder Grimm und der Sammlung des Knaben Wunderhorn von Achim von Arnim und Clemens von Brentano. Sie hatten gut 100 Jahre zuvor ihre Sammlungen als wahre Dichtung des Volkes empfunden. Der Journalist hat sich an sie angelehnt, aber dem Volk tatsächlich aufs Maul geschaut.
Er war relativ flott. Ein sehr beliebter Journalist, der dieses Thema besetzt hat, wie man heute sagen würde, und sehr genau wusste, was er schreibt und sehr anklagend geschrieben hat, sehr fordernd geschrieben hat. Und damit war er eine fast einsame Stimme in seiner Zeit.
Wer genug hatte vom Fassadenkitsch und der doppelbödigen Moral der wilhelminischen Zeit, las vergnügt schaudernd seine rauen Töne aus der Schattenwelt. Zwischen 1903 und 1906 gab Ostwald seine literarische Sammlung in drei Bänden heraus und verlieh ihnen so die Weihe der Hochkultur. Eine gezielte Provokation. Der Titel war die Antwort auf jene berüchtigte Rinnsteinrede von Kaiser Wilhelm II. Anlässlich der Einweihung der Siegesallee im Dezember 1901. Gegen den Naturalismus der Zeit gewandt, forderte der Monarch eine Kunst, die erhebt, statt dass sie in den Rinnstein niedersteigt. Ostwald hingegen holte die Poesie daraus hervor und gab ihr eine Stimme.
Sie haben eine neue Form von Schönheit entwickelt und die müssen wir finden, wie mit einer Botanisiertrommel müssen wir diese Pflanzen finden und die müssen wir pflegen. Und das hat er wirklich auch philologisch, würde ich sagen, hervorragend gemacht.
Während die derben Lieder und Verse bis heute überlebt haben, ist Hans Ostwalds journalistisches Werk in Vergessenheit geraten. Dabei hat er auch hier Einzigartiges geleistet. Zwischen 1904 und 1908 realisierte er eine Art sozialwissenschaftliches Großprojekt. Wieder ging es um die Schattenseite der Metropolen. 51 Bände gab er in diesen 4 Jahren unter dem Titel Großstadtdokumente heraus mit teilweise namhaften Experten wie den Sexualforscher Magnus Hirschfeld. Die Leser erfuhren etwas über Zuhälterei, die Lebensläufe Berliner Kontrollmädchen, Homosexualität und männliche Prostitution, Geschlechtskrankheiten und andere Tabuthemen. Es war eine erste Ethnographie der Großstadt, meint Hans Sarkovic.
Diese Großstadtdokumente sind nicht nur Dokumente des Zustandes, sondern sie sind auch Forderungen. Forderungen an die Gesellschaft, das zur Kenntnis zu nehmen, was tagtäglich bei ihnen auch in der Großstadt vor der Tür passiert, was viele, weil sie Dienstboten hatten und in der Kutsche gefahren sind, nie gesehen haben.
Mit dem genauen Blick auf das Unglück und Elend seiner Zeit machte Hans Ostwald selbst sein Glück. Er wurde wohlhabend Teil der Kabarett-Bohème. 1919 trat er in die SPD ein, verfolgte dort sein lebenslanges Ziel einer Arbeitslosenversicherung. Sein Herz schlug links, aber schlug auch immer für das Geld. 1932 verließ er die SPD, suchte sich den Nationalsozialisten anzudienen.
Und hat auch versucht, sich anzubiedern mit Büchern über das Bauerntum, aber das wurde alles nicht akzeptiert. Und er ist ja dann auch am 8. Februar 1940 gestorben.
Das letzte Wort über ihn soll Kurt Tucholsky gehören. In der Weltbühne endete er seine Rezension der letzten Ausgabe der Vagabundenverse 1920 mit der Empfehlung, dass sie
neben des Knaben Wunderhorn in jede Bibliothek gehören. Die blaue Blume? Brennnesseln sind auch Pflanzen.
Das Buch von Hans Ostwald, Lieder aus dem Rinnstein, ist in der Reihe Die andere Bibliothek erschienen und kostet 44 Euro. Von der Literatur, die das Leben schrieb, springen wir in eine literarische Welt, die uns heute sehr künstlich erscheint. Sie ist von Feen, Zwergen und Berserkern bevölkert und erzählt von den Heldentaten schwertschwingender Ritter. Pralle Unterhaltungsliteratur aus Skandinavien. Bestseller-Stories aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Ein Team aus der Skandinavistik an der Uni Bonn hat sie großenteils erstmals übersetzt und nun publiziert. Jonas Zeit-Altpeter, einen der Herausgeber, habe ich gefragt, wie diese Abenteuersagas in die Literatur der Zeit einzuordnen sind, wer sie rezipiert und wer sie verfasst hat.
Das ist auch direkt schon eine interessante Frage, weil es eine problematische Frage ist. Denn die meisten der Sagas überhaupt sind anonym überliefert und auch nicht mit Namen verbunden. Ganz am Anfang der Saga-Tradition, so besonders unserer, also dieser etwas höfisch geprägten Saga-Tradition, steht doch ein Name, den man aber auch nicht weit identifizieren kann. Da hört man von einem Bruder Robert, der also anglo-normannische Texte übersetzt hat. Das ist konkret die Geschichte von Tristan, von der also in Norwegen dann eine Saga-Bearbeitung in Prosa entstanden ist. Aber die meisten Sagas grundsätzlich sind anonym überliefert und auch mit beträchtlicher Varianz in der Überlieferung. Das heißt, das Konzept Autorschaft ist per se schwierig in der Anwendung.
Sie haben eben Bruder Robert genannt, Herr Zeit-Altpeter. Heißt das, dass die Autoren häufig Geistliche gewesen sind?
Das ist anzunehmen, genau. Bruder Robert auf jeden Fall. Es gibt dann später noch einen Abt Robert, das möglicherweise die gleiche Person ist, aber auch der ist als Übersetzer belegt und auch der war dann offensichtlich ein Geistlicher, wenn es nicht eher der gleiche ist.
Wie wurde diese Unterhaltungsliteratur denn rezipiert? Ich stelle mir vor, man hat es meistens vorgelesen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wer hörte dabei zu?
Genau, vorgelesen ist das richtige Stichwort. Auch da das Publikum, da gibt es ganz verschiedene natürlich, so wie die Texte auch ganz verschiedene sind. Also Sagas ist nur ein Oberbegriff und was dann genau Sagas sind, das können sowohl geistliche, also es gibt zum Beispiel Heiligenvieten als Saga, als auch ganz weltliche Texte sein, so wie diese Abenteuergeschichten, die wir jetzt haben. Es gibt aus Island eine berühmte Episode, die diese Art des Vortrags beschreibt, nämlich eine Hochzeit auf einem isländischen Hof. Und Hof heißt hier nicht Königshof, sondern der Hof eines Großbauern. Da wird im 12. Jahrhundert eine Saga bei dieser Hochzeit als Teil der Hochzeitsunterhaltung vorgelesen. Und von der wird gesagt, also dass der norwegische König schon mit solchen Geschichten unterhalten wurde. Aber auch die Isländer selbst hören die gerne, weil sie ihre Herkunft, also ihre Genealogie aus diesen Sagas herleiten können. Und das ist dann offenbar auf diesem Fest so eine Art Festunterhaltung für die Gäste, aber genau diese Art des Vortrags, also jemand liest vor oder trägt vor für eine Versammlung, die ist belegt bis weit in die Neuzeit hinein in Island. Also das ist die sogenannte Sagnaskemten, also die Saga-Unterhaltung. Das heißt, abendliches Zusammensitzen, alle machen so ihre Handarbeit oder so und dabei wird vorgelesen. Also das wurde in Island eigentlich erst durch den Rundfunk abgelöst.
Unterhaltungsliteratur. Nun haben Sie bestimmt in Ihrem Buch auch andere Texte. Wir haben ja schon über geistliche Autoren gesprochen. Erbauliche Texte vielleicht?
Ja, das gibt's auch durchaus in den Sagas. Das gibt es sogar in unseren eher abenteuerlichen, den Märchensagas, den Abenteuersagas und so weiter. Also das ist durchaus eine Diskussion, die auch die Sagas selbst führen. Also es gibt dann von der erzählenden Stimme Kommentare mitunter, die darauf eingeht, die also darauf verweist, dass die Saga nicht erbaulich gemeint ist und man sie nicht nach diesen Kriterien messen sollte, sondern dass sie unterhalten soll. Gleichzeitig gibt es aber auch andere, die ganz definitiv erbaulich gemeint sind. Es gibt zum Beispiel eine von einem marienfrommen Ritter, der eine ganz schwere Sünde begeht und dann auf Erden büßen muss dafür. Die Saga ist die Geschichte dieser Buße. Also man kann das auch nicht ganz allgemein sagen. Es gibt definitiv beides, aber die Sagas, die wir jetzt übersetzt haben, das sind doch eher die wenig erbaulichen. Und teilweise sind die auch ganz ausgesprochen derbe und vulgär.
Wie ist es denn mit dem Vergleich zu den Texten, die man aus dieser Zeit aus dem deutschen Sprachraum kennt, also Artus-Romane oder das Nibelungenlied?
Die sind sowohl stofflich als auch stilistisch, würde ich sagen, nah dran. Auch da wieder zum Teil. Also das, was da der Bruder Robert in Norwegen übersetzt hatte, das war ja die Tristan-Geschichte, von der es auch deutsche Bearbeitungen gibt und auch mehrere skandinavische. Das Nibelungenlied hatten sie jetzt genannt, das ist ein anderer Fall. Der Stoff findet sich auch in einer skandinavischen Version wieder. Gleichzeitig sind aber diese höfischen Texte im engeren Sinne, also für den Hof produziert und sie handeln auch von Rittern und Königen und so weiter, sind dann Vorlage auf Island für Abenteuergeschichten, die sich daran orientieren, also die zum Beispiel ähnliche Ausgangssituationen nehmen, zum Beispiel so eine Verankerung am Artushof, dann aber mehr oder weniger frei fabulieren und sich teilweise auch recht weit davon entfernen und natürlich den Bezug zum Norden herstellen, also dass solche Ritter vom Norden aus in die ganze Welt ausreisen.
Könnte künstliche Intelligenz auch solche Sagas schreiben?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Oberflächlich bieten die sich ja dafür an. Denn also wenn künstliche Intelligenz zum Beispiel als Sprachmodell das Regeln extrapoliert und daraus dann neue Sachen generiert, neue Texte, dann bieten die sich an, würde ich sagen. Denn viele dieser Texte sind ziemlich formelhaft. Es treten typische Charaktere auf, immer wieder. Es treten ähnliche Ereignisse in verschiedenen Texten auf. Und der Fokus liegt immer auf konkreten Ereignissen, oder zumeist zumindest. Insofern geht das schon. Man könnte, denke ich, mit KI durchaus Texte generieren, die an der Oberfläche ähnlich aussehen. Aber was natürlich KI nicht produzieren kann, ist das Historische an historischer Literatur. Also wenn man sagt historisch, heißt sowas wie die Einbindung in zeitgenössische Netzwerke oder Bedeutungsbildung graduell durch die Zeit, durch die Rezeption oder auch den Quellenwert für uns heute. Das kann man natürlich nicht neu herstellen mit KI. Und vielleicht das Eindrücklichste, was KI, wenn sie also auf das Regelhafte fokussiert, natürlich nicht produzieren kann oder in der Regel nicht wird, sind überraschende und unwahrscheinliche Momente, so wie zum Beispiel, es gibt eine altnordische Saga, die, wenn man die Quellengeschichte ganz bis ans Ende verfolgt, das Leben des Buddha nacherzählt.
Die Märchensagas von Trollen, Prinzessinnen, Wikingern und Königen haben Rudolf Simek, Jonas Zeit-Altpeter und Valerie Brustin herausgegeben. Im Kröner Verlag sind sie erschienen und kosten 28 Euro. Und wer verfasst Literatur künftig? Kürzlich hat die amerikanische Firma OpenAI das Dialogsystem ChatGPT herausgebracht. Dieses Programm ist in der Lage, innerhalb kürzester Zeit in fast allen Sprachen Antworten auf komplexe Fragen zu geben und eine Fülle verschiedener Texte zu erzeugen, vom Sachbuch bis zur Liebeslyrik. Wird also künstliche Intelligenz der Autor der Zukunft sein? Kann sie nicht nur Bestseller schreiben, sondern auch intensivste menschliche Erfahrungen in Worte fassen? Über KI und Literatur diskutierten letzte Woche Experten aus Wissenschaft und Buchbranche, passenderweise an einem Ort, von dem vor 500 Jahren eine Medienrevolution ausgegangen ist, in Mainz, der Stadt Johannes Gutenbergs. Eva-Maria Götz skizziert die Debatte.
Nächtlicher Auftrag an den Chatbot. Schreib ein Gedicht über die Sehnsucht nach Frühling und Sonnenlicht. 4 Zeilen. Ergebnis nach 4 Sekunden.
Die Sonne scheint warm, der Frühling ist da.
Die Vögel singen ihr Lied, so frei und laut. Ich sehne mich danach, im Gras zu liegen und das Licht zu spüren, das mich trägt.
Vom künstlerischen Standpunkt aus ist das nicht überwältigend. Frage an das Computerprogramm: Bist du ein Dichter?
Ja, ich kann auch Gedichte generieren. Aber meine Fähigkeiten als Dichter hängen davon ab, wie gut ich auf die Anforderungen und den Kontext trainiert wurde. Als KI-Modell bin ich in der Lage, Texte auf Anfrage zu generieren, aber ich bin nicht in der Lage, kreative Entscheidungen auf die gleiche Weise zu treffen wie ein menschlicher Dichter.
Es lag also an der beschränkten Fragestellung, dass der Bot aus dem Hause OpenAI sein dichterisches Talent nicht zur Entfaltung bringen konnte. Oder kann die Maschine nicht kreativ sein?
Also die Maschine wählt eigentlich nur aus, weil sie weiß, wie Menschen ausgewählt haben. Und sie imitiert das Verhalten von Menschen. Und deshalb ist die Antwort ja, Maschinen sind kreativ.
Meint Gerhard Lauer, Professor für Buchwissenschaften an der Gutenberg-Universität Mainz, und wagt einen Blick in die Zukunft.
Und ich würde davon ausgehen, dass wir in 3 Jahren uns hier zusammensetzen und dann werden wir sagen, haben Sie den neuen Roman gelesen, geschrieben von? Und dann kommt eine Maschine, mindestens hat eine Maschine mitgeschrieben. Davon gehe ich aus, das wird noch nicht 3 Jahre dauern, dann wird das Wirklichkeit sein.
Grundlage und Anlass für diese Visionen sind neue Computerprogramme, die mit bisher unvorstellbaren Informationsmengen gefüttert wurden, die sie verknüpfen und aus denen sie eine Auswahl treffen können.
Das System dahinter ist, dass extreme Datenmengen, da wird im Grunde genommen das ganze Web abgeerntet, einem System gezeigt werden und es damit praktisch lernt, wie ein richtiger Satz oder ein richtiger Text aussieht.
Professor Christoph Bläsi, ebenfalls Buchwissenschaftler in Mainz und neben Gerhard Lauer Gastgeber des Kolloquiums zu schreibenden Maschinen in der Buchbranche.
Und zwar alles, was man diesem System gibt, gilt als Beispiel für einen gelungenen Text. Und aus diesem Gelernten ist das System nachher in der Lage, einen zum Beispiel vorgegebenen Teilsatz auf der Grundlage dieser Milliarden von Teilsätzen in einer Weise fortzusetzen, die aufgrund dessen, was das System gelernt hat, offensichtlich Sinn zu machen scheint. Und in vielen Fällen ist das, was da rauskommt, auch für menschliche Betrachter tatsächlich relativ sinnvoll.
Allerdings, so verblüffend und neu der Dialog mit der scheinbar selbstständig schreibenden Maschine ist, noch sind ihrer Kreativität Grenzen gesetzt. Gerhard Lauer?
Es gab Versuche, zum Beispiel George Martins, also A Song of Ice and Fire, fortzusetzen. Da hat man 10 Bände und hat es trainiert und versucht, daraus die nächsten Bände zu schreiben. Aber zum Beispiel ein solches Verwandtschaftskonzept wie Snow, also Jon Snow, eine der Hauptfiguren, in der Maschine abzubilden, dass Snow auch gleichzeitig eine soziale Position, nämlich des sogenannten Bastards, bezeichnet, das verstehen die Maschinen nicht, weil also so Polysemie, also Mehrdeutigkeit von Worten so schwierig sind, also Konzepte, die dahinter sind.
Wir haben es mit einem System zu tun, was nichts, aber auch gar nichts inhaltlich über den Text weiß und was auch nichts über die Satzstruktur weiß.
Christoph Rösner, an der Gutenberg-Universität Professor für angewandte Sprachwissenschaften und Translationstechnologie, weist auf Grenzen von Übersetzungsprogrammen hin.
Dieses System weiß nicht, da steht ein Nomen, da steht ein Verb, da steht ein Adjektiv, das weiß das System nicht. Für das System sind das Zeichenfolgen. Und es ist völlig egal, in was für eine Sprache das ist. Das System verknüpft neuronale, nicht Impulse, sondern Zahlenwerte über ein riesig großes Netz und lernt, wenn ich diesen Satz bekomme, muss der hinten in der anderen Sprache so rauskommen. Und dann wird es rekalibriert, rückwirkend und so lange trainiert, in der Regel sagen wir 1 Million Wörter pro Sprache und Fachgebiet. Und dann kann ich, wenn das trainiert ist, das System ausnivelliert ist, einen neuen Satz da drauf setzen und dann versucht das System, den statistisch wahrscheinlichsten Satz in der Zielsprache zu generieren.
Ein Algorithmus kann zwar noch keine hohe Literatur verfassen, dafür aber klare Sachverhalte beschreiben. Das hat vor einiger Zeit der Springer Wissenschaftsverlag bewiesen, der eine Maschine namens Beta Writer, ein Sachbuch über Lithium-Ionen-Batterien, schreiben ließ. Nils-Peter Thomas, Managing Director im Springer Verlag, sieht dadurch auf die Verlage neue Herausforderungen zukommen.
In einem Wissenschaftsverlag war es bisher so, dass der Verlag mehr oder weniger neutral war gegenüber den Themen, die bearbeitet werden, weil Autoren zum Verlag gekommen sind und der Verlag als Intermediär dann über die Qualität natürlich gewacht hat, als Gatekeeper, ob das veröffentlichungswürdig ist in diesem Programm, in diesem Portfolio. Aber er hat nicht selber Einfluss genommen, was erforscht wird.
Die Verantwortung für den Inhalt eines Textes aber lag beim Autor.
Wer übernimmt die Verantwortung für diesen Text, wenn es keinen menschlichen Autor mehr gibt? Das ändert die Rolle des Verlages, es ändert die Rolle der menschlichen Autoren oder der Qualitätsprüfer. Und diese Fragen sind größtenteils alle noch nicht beantwortet.
Inwieweit sich die Rolle und Funktion von Verlagen durch den Einsatz von KI verändert, gibt auch Christoph Blasi an einem anderen Beispiel zu bedenken. Bereits die Auswahl, welches eingeschickte Manuskript veröffentlicht wird und welches nicht, kann heute schon von einem Computerprogramm getroffen werden.
Dieses System hat auch die Volltexte von sehr vielen erfolgreichen Texten der letzten Jahre, Bestseller, gelernt. Und wenn man da ein Manuskript hochlädt, führt es folgende Aktivitäten dann durch auf der Basis des Gelernten. Erstens mal eine Zuordnung zu einem Genre. Also ist es zum Beispiel ein Romance-Liebesroman oder ist es ein Kriminalroman und so weiter. Und kann dann oder maßt sich an, dann auch die zu erwartende Leserschaft zu schätzen.
Das wiederum verändert auch das Berufsbild der Lektoren und Lektorinnen, die nicht mehr über Qualität und Absatzchancen urteilen, sondern nur noch die Arbeit des Computers überwachen, wie es heute schon oft bei der Übersetzung von Texten geschieht. Und die Autoren und Autorinnen? Springer Verlagsmanager Nils-Peter Thomas ist optimistisch.
Ja, die Autorenschaft verändert sich auch, aber ich glaube, da tatsächlich ist meine Hoffnung wirklich zum Positiven, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Methoden der künstlichen Intelligenz für Autoren die mühsame Arbeit der Autoren reduzieren kann und damit Autoren effizienter machen kann, Autoren produktiver machen kann, dass sie sich auf das konzentrieren können, wofür wir sie wirklich brauchen, nämlich für das Neue, für den kreativen Teil und dass die Fleißarbeit möglicherweise bei der Erstellung eines Buches durch eine Maschine übernommen werden kann.
Auch Buchwissenschaftler Gerhard Lauer hebt bisher noch die Grenzen der künstlichen Intelligenz hervor.
Es ist alles noch nicht, was man eine Artificial General Intelligence nennt. Generelle Intelligenz wäre eine Intelligenz, die uns Menschen auszeichnet. Das heißt, wir sind in der Lage, von einer Wissensdomäne in die andere Wissensdomäne zu springen. Also diese metakognitive Fähigkeiten, dass wir wissen, für eine bestimmte Frage muss ich aus verschiedenen Wissensbeständen meine Antwort zusammensetzen. Zum Beispiel, indem ich was über mein Gegenüber weiß, aber ich weiß, ich bin jetzt in der Situation Universität, da passt dann dieser Redestil besser. In einer anderen Situation mit anderen Menschen ist dieser Redestil besser angepasst oder dieser Wissensstand besser angepasst. Das können die Maschinen derzeit noch nicht. Also eine solche Artificial General Intelligence gibt es noch nicht.
Doch erste Weichen sind gestellt und grundlegende Fragen sind im Raum. Wie kreativ sind Maschinen? Was wird Autorenschaft sein? Und was macht das künftig mit den Lesern und Leserinnen? Eine Debatte über rechtliche und ethische Folgen dieser Entwicklung ist dringend geboten.
Zum Schluss der Sendung ein Thema, bei dem das Geschriebene nicht im Mittelpunkt steht. Aber auch für den Erfolg der Frankfurter Schule spielten Bücher eine bedeutende Rolle. Die Dialektik der Aufklärung von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, Adornos ambitionierte Essays. Der große gesellschaftstheoretische Entwurf, der darin entwickelt wurde. Und der kritische Geist am Frankfurter Institut für Sozialforschung begründeten den großen Einfluss der Frankfurter Schule auf die Diskussionen der 60er Jahre. Was ist von dieser Diskursmacht geblieben? Welche Rolle spielten und spielen Schülerinnen und Schüler Adornos in der Wissenschafts- und Debattenkultur? Dazu läuft zurzeit ein Forschungsprojekt, gefördert von der Gerda-Henkel-Stiftung, das Norbert Seitz vorstellt.
alle versuchen gewissermaßen mit Adorno gegen Adorno zu denken, gegen Adorno mit Adorno zu denken. Man muss davon ausgehen, dass die kritische Theorie kein in sich geschlossenes dogmatisches Gebilde ist. Jeder macht gewissermaßen auf seine Weise etwas daraus.
Das wurde schon nach Adornos Tod deutlich. Umso mehr heute, urteilt der Sozialphilosoph Stefan Müller-Dohm von der Ossietzky-Uni in Oldenburg. In einer längst viel weiter zerklüfteten Debattenlandschaft fragt sich, was geblieben ist von der einstigen Diskursmacht der kritischen Theorie. Dieser Frage geht auch Jörg Später nach, Historiker am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Uni Freiburg.
Eigentlich müsste man sagen, warum schon wieder ein Buch über die Frankfurter Schule? Aber ich fand eben, dass man dieses Schulgebäude vielleicht mit anderen Augen betrachten kann, wenn man sie aus der Perspektive der Schüler betrachtet. Zumal ja dann Adorno 1969 stirbt und die kritische Theorie nicht am Ende ist, sondern es passiert etwas mit ihr, die Schüler hören nicht auf zu forschen.
Jörg Späters Forschungsprojekt gründet sich deshalb auf die Frage, wie Schülerinnen und Schüler dieses Erbe weiterentwickelt haben. In früheren Jahren hatte der Historiker bereits eine Biografie über Siegfried Krakauer aus dem Umfeld des Frankfurter Instituts verfasst. Nunmehr ist er der intellektuellen Anziehungskraft der kritischen Theorie auf der Spur.
Das Besondere an dem, was dann als kritische Theorie bekannt wurde, eben der sozialphilosophische Ansatz, der gesagt hat, Wahrheit und überhaupt alle Phänomene, alles, was den Menschen betrifft und seine Umgebung, sind gesellschaftlich vermittelt. Da müssen wir sozusagen den Kernpunkt der Wahrheit und der Wirklichkeitserforschung suchen. Das war ein genuiner Ansatz, der von Horkheimer und seinem Kreis entwickelt worden ist. Und das Besondere daran war eben auch die Philosophie, stellt die Fragen und die Sozialwissenschaften müssen die Antworten oder müssen das Material liefern, um solche Fragen zu beantworten. Also es war eine Öffnung von einer Bewusstseinsphilosophie zu einer gesellschaftsorientierten Theorie.
Darauf scheint noch immer die Erfolgsgeschichte der kritischen Theorie zu gründen. Selbst beim Übergang von der dritten zur vierten Generation von Theoretikerinnen und Theoretikern, die sich auf Horkheimer und Adorno beziehen. Der Philosoph Matthias Lutz-Bachmann von der Frankfurter Goethe-Universität unterstreicht diesen Eindruck.
Ich denke, kritische Theorie und das Theorieprogramm, was damit verbunden ist, das Horkheimer ja so gelabelt hat in den 30er Jahren, ist in nahezu alle wissenschaftliche Disziplinen hinein eingesickert und hat ihre Bedeutung bis zum heutigen Tag dahin erhalten.
Das zeigt sich überdeutlich in Späters Projekt, den Weg von einem Dutzend sogenannter Schülerinnen und Schüler Adornos nachzuverfolgen, über deren Mitarbeit am Institut für Sozialforschung auf Dozentenstellen und Lehrstühlen, oft an verschiedenen Hotspots und in divergierenden Richtungen und meist mit beachtlicher öffentlicher Wirkung. Nach dem Tod Adornos schien die Frankfurter Schule zunächst wie enthauptet. Sie galt nicht mehr als ein fester Ort. Adornos essayistische Höhenflüge sollten nunmehr, wie es hieß, bodenständig abgesichert werden, will sagen, mit mehr empirischer Sozialforschung. Ein Nachfolger an der Spitze des Instituts war der ambitionierte Bildungsreformer Ludwig von Friedeburg, auch kurzzeitig Kultusminister in Hessen. Im Rückblick erinnerte er an die heißen Kulturkämpfe um seine Rahmenrichtlinien für den Schulunterricht, die in den frühen 1970er Jahren aus dem Geist der kritischen Theorie entstanden waren.
Grundsätzlich ging von uns aus die Idee ein, dass man möglichst jeden einzelnen Schüler so gut fordern sollte, wie es ihm entsprach, und er ein selbstbewusster Mitbürger unserer Gesellschaft werden sollte. Und das passte eben vielen ganz und gar nicht. Und an den sogenannten Rahmenrichtlinien entwickelte sich dann eine fundamentalistische Auseinandersetzung, wie sie eigentlich nur noch vergleichbar war in der Zeit, den Auseinandersetzungen in Amerika, ob die Bibel recht hat mit der Erschaffung der Erde oder Darwin.
Daneben bemühte sich an der Doppelspitze des Instituts Gerhard Brandt als Industriesoziologe um eine Vermittlung der sozialen Kämpfe mit der sozialwissenschaftlichen Forschung. Politisch sollte damit auch eine Brücke zwischen der viel umworbenen Arbeiterklasse und den neuen sozialen Bewegungen geschlagen werden. Jörg Später.
Das nannte man die proletarische Wende. Und genau das haben die jüngeren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Institut für Sozialforschung zunächst auch mitgemacht. Sie waren sehr kritisch gegenüber Adorno und haben gesagt, dessen Kulturkritik, das müssen wir wieder hinter uns lassen. Wir müssen wieder in die ganz frühe Zeit des Institutes zurückkommen, wo man mit dem kämpferischen Marxismus noch in Verbindung stand, also wo man nicht ein akademisches Projekt oder ein kulturkritisches Projekt hat, sondern wo man Teil des Kampfes der Arbeiterbewegung ist.
Eine Schülerin am Institut war auch Helge Pross, die an der Uni Gießen zu Pionierin der Frauen-, Familien- und Genderforschung avancierte und darüber hinaus Marx für Manager lehrte. Schon 1975 machte sie sich zur Eröffnung der Berliner Frauentage für die Einrichtung eines Frauenministeriums auf Bundesebene stark.
Mir scheint nun, dass die Probleme der Frauen sich so weitgehend gehäuft haben, dass es an der Zeit ist, eine solche Instanz zur Herstellung von Annäherungen an Lösungen für diese Frauenfragen oder Probleme zu schaffen. Bei uns sind Frauenfragen untergebracht auf der Bundesebene im Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit. Und ich glaube, das reicht nicht mehr aus.
Im Kontext der politischen und sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzungen und Entwicklungen bildeten sich nicht nur voneinander abweichende, sondern auch geografisch weit verteilte Nester und Nischen der kritischen Theorie heraus.
Und dann zerstreuen sich die Schüler in alle Winde. Zum einen nach Lüneburg, da ist schon einer, nämlich Hermann Schweppenhäuser, der dort in der Provinz an einer pädagogischen Hochschule Philosophie lernt, also Lehrerinnen ausbildet, und der dann einige andere Schüler oder andere Leute, die sich mit der kritischen Theorie identifizieren, nach Lüneburg holt und dort so ein Nebengleis aufbaut.
Gemeint sind Christoph Türke und der Essayist Wolfgang Port, die sich einer authentischen kritischen Theorie gegen die kommunikationstheoretische Wende von Jürgen Habermas verpflichtet fühlten. Ein weiterer Hotspot entwickelte sich von Hannover aus.
Dorthin ist Oskar Negt berufen worden von Peter von Oertzen, dem niedersächsischen Kultusminister, der das Ziel hat, sozusagen als Reaktion auf den radikalen Erlass, wie schon in den 20er Jahren, den Marxismus an eine bundesdeutsche Universität zu bringen.
Oskar Negt avancierte als gewerkschaftsnaher Bildungstheoretiker zum Vordenker der Neuen Linken mit seinem Konzept einer lebensweltlich fundierten Demokratie, einem Sozialismus von unten. Bliebe als Reizfigur der weithin erfolgreichste Adorno-Schüler Jürgen Habermas, der sich mit seinem Wechsel 1971 nach Starnberg an das Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt auch von der alten kritischen Theorie verabschiedet hatte, ehe er mit seiner voluminösen Theorie der kommunikativen Vernunft einen weitaus größeren Einfluss gewann als der von Jörg später zusammengetragene Personenkreis. Habermas trat gleichsam an die nach Adornos Tod verwaiste Stelle als herausragender öffentlicher Intellektueller im Lande und später auch darüber hinaus. Auch wenn er der Frankfurter Tradition nie abgeschworen hat, standen seine Kritiker der sprachphilosophischen Weiterentwicklung bisweilen ablehnend gegenüber. Ein Grund der Kritik, so Jörg später,
dass Habermas eigentlich die kritische Theorie entschärft und dass er ihr den kritischen Stachel genommen hat und selber eine traditionelle Theorie im Schilde führen würde.
Stefan Müller-Dohm, Verfasser einer Adorno- und Habermas-Biografie, widerspricht vehement dem Versuch, beide Sozialphilosophen gegeneinander in Stellung zu bringen.
Habermas hat es verdient, anknüpfend an bestimmte Denkmodelle von Adorno und Horkheimer, diese kritische Theorie weiterzuentwickeln. Und das entspricht doch ganz dem Geist dieser kritischen Theorie. Es gibt also keine ewig gültige Wahrheit. Man kann Adorno, das wäre ganz gegen ihn selbst, nicht dogmatisieren und Adorno gegen Habermas ausspielen.
Lässt sich aber Adornos Erbschaft als Familiengeschichte in einem Spannungsbogen von Biografien rekonstruieren? Oder geht beim Blick auf deren Divergenzen nicht der kritische Stachel verloren? Der Frankfurter Philosoph Matthias Lutz Bachmann widerspricht.
Das ist genau die Erfolgsgeschichte, dass man in der Erweiterung das Motiv einer Theorie der Gesellschaft, die unter dem Gesichtspunkt einer öffentlichen Vernunft zu diskutieren ist, dieses Motiv immer weiter verfolgt hat und Ungerechtigkeiten versucht hat, beim Namen zu nennen, in ihrer strukturellen Verankerung im Kern
gesellschaftlicher Verhältnisse.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in dieser Sendung spielte die Gruppe Reverso. Das Album heißt Harmonic Alchemy. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Henjes. Einen schönen Abend.